Morgen zusammen auch meinerseits. Vor einiger Zeit im Mai diesen Jahres haben wir uns eine Frage gestellt zusammen. Die Frage war damals: Was kann ich am schnellsten verlieren? Wir haben festgestellt, es gibt immer wieder verschiedene Dinge, die wir verlieren können. Dinge aus dem Alltag, Dinge, die unsere Persönlichkeit angehen. Aber haben dann doch darüber nachgedacht, dass die Freude eigentlich das ist, was wir am schnellsten verlieren können. Die Freude, das, was ich ganz schnell loswerden kann. Da kommt eine Nachricht und die Freude ist weg. Ein Moment und die Freude ist weg. Und wir haben uns damals drei Schritte, biblische Schritte, angesehen, wie wir unsere Freude wiedergewinnen können. Wie kann ich die Freude wiedergewinnen, die ich einfach auch haben kann, die Gott mir geben möchte. Und diese drei Schritte sind wir gemeinsam durchgegangen. Der erste Schritt: ich habe zugegeben, gib zu, ich habe sie verloren. Ja, genau. Der zweite Grund, oder der zweite Schritt, den wir gehen können, um die Freude wiederzugewinnen: suche den Grund. Und nachdem ich weiß, was ich eigentlich verloren habe, nachdem ich weiß, dass ich die Freude verloren habe und nach ihr dann suchen muss, kann ich auch nach dem Grund suchen. Es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, wo es heißt: prüfe dich, erforsche, suche genau, was hat dazu geführt, dass ich die Freude verloren habe? Was war der eigentliche Grund? Und dann kehre zurück zu Jesus. Und drittens, als dritten Schritt, berichtige, was falsch ist. Berichtige die Sache, wo du merkst, dass es falsch gewesen sei, Gottes Willen gehorsam. Und wir haben uns die Frage gestellt: warum hat Gott eigentlich so viele Gebote aufgestellt? Und Jesus selbst hat die Frage beantwortet in Johannes und sagte: haltet die Gebote und ihr werdet von Freude erfüllt werden. Das waren drei Schritte, die wir schon einmal durchgenommen haben. Und ich würde gerne dort ansetzen, noch einige weitere Schritte uns ins Nachdenken bringen, wie wir unsere Freude wiedergewinnen können. Die vierte Sache, die du brauchst, um deine Freude wieder zurückzubekommen: du musst daran denken, was in deinem Leben gut ist. Denke daran, was in deinem Leben gut ist, die guten Dinge. Hör auf, ständig nur das Negative im Blick zu haben, dich auf die Probleme zu konzentrieren, auf alles, was falsch ist und alle Ängste, alle die Sachen, von denen du denkst, ach, hätte ich das doch anders gemacht. David sagt im Psalm 126, Vers 3, ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Je mehr du dich darauf konzentrierst, was Gott für dich getan hat, desto mehr Freude wirst du in deinem Leben haben. Warum? Es bewirkt Dankbarkeit, eine Einstellung der Dankbarkeit. Studie über Studie haben gezeigt, Menschen mit einer dankbaren Einstellung haben eigentlich die besten Voraussetzungen, ein gesundes Gefühl zu haben. Oder das ist als das gesündeste Gefühl beschrieben worden. Wenn du gesund sein willst, dann entwickelst du eine Einstellung der Dankbarkeit. Studien haben gezeigt, je dankbarer ein Mensch ist, desto gesünder sind sie gefühlsmäßig. Und je undankbarer ein Mensch ist, desto ungesünder sind sie emotional und gefühlsmäßig. Also es geht um Dankbarkeit. Wir sind jetzt in dieser Zeit des Erntedank. Was kannst du tun? Wir haben das vorhin schon gehört, diese gute Möglichkeit, auf einer Liste sich einfach mal zusammenzutragen, was du an guten Dingen in deinem Leben erlebst. Und ich möchte dich bitten, dass du nach Hause gehst, wenn du nachher zu Hause bist, dich wirklich hinsetzt und dir Gedanken machst: was sind denn die Dinge, die ich eintragen könnte? Vielleicht fühlst du dich geistlich so ein bisschen schlackig und du kommst nicht richtig voran. Geh und mach eine Liste mit den Dingen, für die du dankbar sein kannst. Es gibt eine alte Hymne, Count your blessings, name them one by one. Zähle deine Segnungen, benenne sie eine nach der anderen und es wird dich überraschen, was der Herr alles getan hat. Was ist die Sache, für die du dankbar sein kannst? Was ist die gute Sache in deinem Leben? Was ist es, wofür du nach Hause gehst und so eine Liste anfängst? Und dann sei nicht einfach dankbar, aber denke über dieses Gute in deinem Leben doch mal nach. Das ist alles, auf das du dich dann konzentrierst. Sieh dir diesen Vers an, Philipper 4, Vers 8. Schließlich, Brüder, und jetzt wird uns eigentlich eine Hilfe gegeben für die Sachen, an die wir denn denken können. Es sind 8 Dinge, die hier aufgezählt werden, an die wir denken sollen. Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Das hört sich genauso an wie Fernsehen, oder? Nein, natürlich nicht. Ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute im Fernsehen so geliefert bekommen. Manche Leute fragen, wie kann man das eigentlich schaffen, durchzuhalten? Wie bleibt man ständig voller Freude? Wie kann ich dem ganzen Druck und Stress im Leben standhalten? Und wie erlebe ich ein Leben in Freude? Und so kann man das machen. Füttere deinen Verstand mit guten Dingen. Vielleicht sind das gute Bücher. Es gibt sehr gute klassische christliche Bücher. Man kann die ganze Zeit lesen und damit seinen Verstand mit guten Dingen füllen. Mit positiven Sachen. Wie macht man das? Wie kriegt man das in unserem vollen Tagesablauf hin? Und es ist eigentlich einfach. Sieh weniger fern. Es ist einfach. Wenn du eine 30-minütige TV-Sendung dir ansiehst, dann sind das ganze 30 Minuten, die du mit gutem Input füllen könntest. 30 Minuten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind und das mal durchrechnen, der durchschnittlich westlich geprägte Mensch sieht am Tag etwa 3 Stunden fern. 3 Stunden. Du kommst nach Hause und der Fernseher ist an und er ist an, bis du zu Bett gehst. 3 Stunden Fernsehen pro Tag. Das bedeutet, wenn du 18 Jahre alt wirst, hast du grob gesagt etwa 18.000 Stunden vor dem Fernseher verbracht. Genau genommen sind sogar 19.710. Das bedeutet, wenn du ein durchschnittliches Leben führst und das Rentenalter erreichst, hast du bereits ganze 9,5 Jahre deines Lebens dafür hergegeben, vor der Glotze zu sitzen. Und jetzt ist die Frage, willst du wirklich diese Zeit so verbracht haben? Ich glaube nicht. Das nächste Mal, wenn du eine Fernsehsendung siehst, dann sei dir lieber sehr sicher, dass diese Sendung dein Leben dafür wert ist. Das ist es nämlich, was ich dafür investiere. Meine Zeit ist mein Leben. Meine Zeit ist mein Leben. Es ist eine Sache, die du niemals wiederbekommen kannst, deine Zeit. Und wenn du also eine Stunde deines Lebens einsetzt für ein einstündiges Fernsehprogramm, musst du dir bewusst sein, was du dafür bezahlst. Du wirst diese Stunde deines Lebens nie wiederbekommen. Wird jene Fernsehsendung dich zu einer anderen Person machen, zu einer besseren Person, zu einer Person, die freudiger ist, zu einer Person, die mehr Tiefe bekommt? Das müssen wir uns mal überlegen. Die Bibel sagt, der Dumme füttert sich mit Müll. Und es gibt dort eine Menge Müll, weil viele Werbemacher bereit sind, dafür zu bezahlen. Die Bibel sagt in Hiob 31, Vers 1, ein Bund schloss ich mit meinen Augen, nicht auf Dinge zu sehen, auf böse Sachen zu sehen, die mein Leben zerstören. Ich werde keine böse Sache vor meine Augen lassen. Das musst du entscheiden. Werde ich das mir ansehen? Und wenn du dich entscheidest, einfach nur etwas Fernsehen aus deinem Leben auszuschneiden, dann kannst du beginnen, deinen Verstand mit guter geistlicher Nahrung zu füllen, mit guten Büchern. Wenn du nicht lesen magst, vielleicht hörst du dir eine CD an, vielleicht hörst du dir Kassetten an oder hörst dir etwas online an, aber es gibt viele gute Dinge und ich garantiere dir, das wird dich zu einer freudigeren Person machen. Und auch Nachrichten zum Beispiel. Nachrichten werden dich nicht zu einer freudigeren Person machen. Lassen wir das mal so grob im Überblick. Ich habe mir mal überlegt, nichts, was ich heute im Fernsehen sehe, wird irgendeine Relevanz in 5 Jahren für mein Leben sein. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar Nachrichten vom Jahr 2005 rausgesucht, vom 26. September 2005. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch noch die Nachrichten kennt, aber es gibt ja die Möglichkeiten, heute das aufzuzeichnen. Bei den polnischen Parlamentswahlen siegten die Konservativen. Spielt das für dich persönlich irgendeine Rolle? E.ON sperrt sich gegen die Öffnung langfristiger Lieferverträge. Hans Küng zu Besuch bei Papst Benedikt. Neuer Satellit soll GPS-System verbessern. Kleinflugzeug stürzte in Nordschweden ab. 4 Tote bei Helikopterabsturz in Montenegro. Es gibt viele Dinge, die spielen überhaupt keine Rolle. Und meistens sind das auch die Dinge aus den Nachrichten. Das heißt nicht, dass wir uns völlig von der Information abschotten sollen. Aber das zeigt uns den Wert. Wie viel bin ich bereit, von meinem Leben zu investieren, um diese Dinge aktuell zu halten. Es kommt darauf an, womit ich meinen Verstand fülle. Und es gibt viele gute Dinge, die ich dir vorschlagen kann, die du lesen kannst, die dich in 5 Jahren zu einem fröhlicheren, zuverlässigeren, erfolgreicheren, vielleicht stabileren Menschen machen werden. Und du wirst dein Leben gut investiert haben, weil du dich an das Gute erinnert hast, das Gott in deinem Leben tut. Denke daran, was in deinem Leben gut ist. Ein nächster Punkt, den ich hier gerne anführen möchte, das ist der 5. Punkt, um deine Freude wiederzugewinnen. Und das ist, verbringe jeden Tag Zeit mit Gott. Wusstest du, dass Gott jeden Tag Zeit mit dir verbringen will? Er will es wirklich. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn Gott so schlecht vorstellen, wenn Gott so viele Sachen zu regeln und sich um vieles zu kümmern hat. Aber warum wollte er denn überhaupt Zeit mit dir verbringen? Warum sollte er das wollen? Wenn wir an all jene Zeiten in der Bibel denken, wo Gott uns direkt dazu auffordert und einlädt und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich gebe euch Ruhe. Er sagt, zeig mir dein Gesicht, lass mich deine Stimme hören. Ich möchte mit dir zusammen sein. Wir hören, wie er das immer wieder in der Bibel sagt. Warum sollte Gott uns in seine Gegenwart einladen, wenn er kein Interesse hätte, in deiner Gegenwart zu sein? Das macht dann doch wenig Sinn. Er will mit dir Zeit verbringen und es gibt eine Freude, die kommt, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, in der täglichen stillen Zeit. Das ist wirklich eine einfache Sache, denn zu Gott in der stillen Zeit zu kommen, das ist es doch, wo wir seine Stimme hören. Das ist es, wo wir lernen zu wissen, was Gott möchte. Das ist es, wo wir lernen, ihn kennenlernen und auch seinen Charakter kennenlernen. Wer Gott ist, wie er möchte, dass ich mein Leben leben soll. Und je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto tiefer entwickelt sich so eine Freundschaft mit Gott. Jesus lädt uns zu einer Freundschaft mit ihm ein. Er sagt, ich nenne euch nicht Diener, ich nenne euch meine Freunde. Und warum hat er das seinen Jüngern gesagt? Er will eine Freundschaft, ein Gespräch, eine enge Beziehung haben. Was für eine Freundschaft ist es denn, wenn du mit der Person, die du deinen Freund nennst, keine Zeit verbringst? Was für eine Beziehung wäre es, sagen wir mal, unter Eheleuten, wenn der Mann mit seiner Frau keine Zeit verbringt? Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, so bekomme ich meine Freude zurück in mein Leben. Er ist die Quelle der Freude für uns. Wenn du Freude haben willst, dann musst du quasi deinen Stecker in die Steckdose Gottes stecken. Und dann kannst du diese Freude wiederbekommen. Und verbringe Zeit mit ihm und du tust das in der stillen Zeit. Es gibt ein paar Wege, die uns helfen können, die stille Zeit zu gestalten. Ich möchte hier 3 Punkte aufführen. Der erste Punkt, schau in die Bibel. Schau in Gottes Wort. Dies ist Gottes Geschenk an dich. Dies ist nicht irgendeine Regel, die sich die Kirche ausgedacht hat. Es ist Gottes Liebesbrief an dich. Gott persönlich möchte dich beschenken. Er kommuniziert mit dir. Er hat dir etwas zu sagen. Jeden Tag. Die Bibel sagt uns, das Wort Gottes ist das Wasser oder die Milch, das Brot und das Fleisch des geistlichen Lebens. Und wie du jeden Tag essen musst und Nahrung zu dir nehmen musst, um körperlich gesund zu sein, musst du Gottes Wort quasi wie so ein Festessen als Gottes Wort erleben und jeden Tag dich geistlich davon ernähren, um gesund zu bleiben. Es muss kein 5-Gänge-Menü sein. Manchmal hast du nur so viel Zeit, einen schnellen Bissen zu ergreifen und dann zu laufen, weil du vielleicht spät dran bist oder aus sonst irgendeinem Grund. Genauso ist das mit Gottes Wort. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, eine Stunde mich mit Gott zu beschäftigen und hinzusetzen, also werde ich gar keine Zeit mit ihm verbringen. Es ist genauso, als wenn du sagen würdest, ich habe keine Zeit für ein 5-Gänge-Menü, also werde ich gar nichts essen. Du musst essen. Das geht nicht anders. Du kommst also jeden Tag zu Gottes Wort und siehst, was er dir zu sagen hat. Es ist nicht so kompliziert. Und dann eine weitere Sache in der stillen Zeit. Gebet. Gott hat dir was zu sagen, aber er möchte auch von dir etwas hören. Und so sprichst du zu ihm im Gebet. Es muss nicht eine bestimmte Form einhalten, es braucht kein Ritual sein. Es ist einfach ein Gespräch zwischen dir und einem Freund. Sieh dir mal an, was die Bibel sagt. Es gibt einige Verse darüber, wie Bibellese und Gebet mit Freude in Verbindung gebracht werden, wie das Freude in unser Leben bringen kann. Erste Stelle aus Jeremia 15, 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Dein Wort ist also das, was mir Leben gibt, was mir letztendlich Freude und Trost wird. Und dann sagte Jesus dies in Johannes 16. Er sagte, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Gott möchte Freude in dein Leben zurückbringen. Und wir sehen hier, wie Freude davon kommt, wenn wir Gottes Wort lesen und wenn wir im Gespräch mit Gott weiter sind. In der stillen Zeit können wir das tun. Wir können auf Gott hören. Und wir können im Gebetsleben das ausdrücken, was unsere Gedanken, was unsere Gefühle zu diesem Wort Gottes sind und dort das festmachen. Viele von uns werden aber merken, man kann Zeit mit Gott verbringen und das wird irgendwann vielleicht auch eine schwierige Sache. Ich weiß, wie viele von euch, ich habe auch mal dieses ein Jahr Schuldtour-Bibel-Leseprogramm probiert und gemerkt, es hat für mich nicht funktioniert. Ich schaffe es nicht, in einem Jahr die Bibel so durchzulesen, wie ich das gerne würde. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Habe Gemeinschaft mit Gott. Sieh in die Bibel, lerne mit seinen Ohren, mit deinen Ohren, das zu hören, was Gott dir sagt, zwischen den Zeilen. Was er über die reinen Buchstaben hinaus sagt. Versuche Gottes Stimme im Wort zu hören und dann kannst du im Gespräch, in deinem Gebetsleben, dieses Gespräch weiterführen. Die Bibel lesen und Gebet sind nicht zwei getrennte Dinge, sondern die sind zwei Teile eines Gesprächs. Und es ist wichtig zu lernen, wie wir das Gespräch mit Gott fortführen können, sodass die Freude zurück in unser Leben kommt. In jenen Zeiten, in denen du dich fühlst, als ob du die Freude verloren hast. Und es gibt noch einen weiteren Weg, wie wir die Freude zurück in unser Leben bekommen können. Und vielleicht kann das dein Lieblingspunkt werden bei diesen drei Dingen der stillen Zeit. Psalm 95,1 sagt, singe für Freude. Das ist die dritte Sache, die du tun willst. Du willst die Bibel lesen, du willst beten, du willst für Freude singen. Singe zur Freude. Das ist der Vers. Psalm 95, 1. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Das ist nicht leise. Das ist laut. Willst du Freude, dann singe laut dem Herrn. Du singst, um Freude zu haben. Ein christlicher Psychologe stellt einmal die Frage, wenn jemand mit Depressionen zu ihm kommt: Hast du die Anbetungslieder letzten Sonntag in deiner Gemeinde mitgesungen? Wenn nein, dann sagt er ihnen: Ich möchte, dass du jedes Wort von jedem Lied mitsingst und das die nächsten 4 Male, wenn du zur Kirche gehst. Und lass uns dann gemeinsam sehen, welche Veränderung das bei dir bewirkt. Weil es eine Kraft durch das Singen gibt, die eigentlich Freude in deinem Leben schafft. Luther hat diesen Vers anders übersetzt: Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Es heißt hier nicht, singe, um andere zu beeindrucken. Es heißt, sing zur Freude. Es heißt nicht, singe, um Gott zu beeindrucken. Es heißt, singe, frohlocke. Das heißt, du musst vielleicht gar nicht besonders gut darin sein. Zur Freude zu singen heißt genau genommen, die Bibel fordert dich gar nicht auf, darin besonders gut zu sein. Es soll ein Freudengeschrei sein. Das kannst du ganz sicher. Und wenn ihr mal Schweine beobachtet habt, wenn sie fressen, dann machen sie auch Freudengeräusche. Auch Schweine können fressen und Freudengeräusche machen. Und so sagt Gott: Ich will, dass ihr lernt, für Freude zu singen. Und teilweise kann das heißen: Suche dir einen Platz, wo dich vielleicht niemand hören kann. Geh in dein Auto, mach die Fensterscheiben hoch und dann sing, bis dir der Kopf platzt. Wenn ich unterwegs bin zur Arbeit, einige Schüler, die werden das vielleicht sehen, weil sie mich zwischendurch aus dem Bus heraus sehen, dann kann das schon mal passieren, dass ich das so mache. Und das ist, ich singe zur Freude. Ich weiß und ich singe laut. Meistens mache ich das, wenn ich allein unterwegs bin, weil ich weiß, wenn andere Leute dabei sind, dann würden sie lieber ihr eigenes Auto nehmen und selber fahren wollen. Und doch ist es wichtig, dass wir diesen Punkt bemerken, dass wir das lernen: Singe zur Freude. Singe laut vor dem Herrn, um damit, ja, das zu erleben, was es bedeutet. Es bewirkt auch Freude in deinem Leben. Singen auf dem Weg, weil es mich auch in eine gute Stimmung bringt, eine freudige Stimmung. Und wenn du laut singst, wirst du merken, das wird eine andere Vorbereitung sein auf deinen Tag in deiner stillen Zeit, als wenn du es nicht machst. Es gibt noch etwas weiteres. Psalm 33, Vers 1. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Warum ist es so, dass wir laut und begeistert sein können bei allem anderen, aber wenn wir das in der Gemeinde machen, dann denken wir, er ist verrückt. Wenn ich in der Gemeinde wirklich laut singe und vielleicht die Hände dabei hebe, dann werde ich Fanatiker genannt. Wenn ich bei einem Fußballspiel laut singe und die Hände hebe, dann werde ich Fan genannt. Warum ist das so? Gibt es da irgendeinen Unterschied? Warum kann ich sagen: Ja, Jungs, super? Warum kann ich nicht auch sagen: Ja, Gott, danke, gut? Es gibt keinen Unterschied, Freunde. Es ist genau das Gleiche. Es ist nicht das eine geistlich und das andere nicht geistlich. Es ist das Gleiche zu sagen: Hey Gott, ich bin dir so dankbar für diese gute Sache, die ich erleben kann. Und das nimmt uns mit und wir merken, die Freude wird unser Leben mehr beeinflussen. Und es gibt noch einen sechsten Weg, wie wir unsere Freude zurückbekommen können. Nimm nicht immer nur, sondern finde einen Weg, um etwas zurückzugeben. Finde irgendetwas im Leben, was du zurückgeben kannst. Und auch das wird deine Freude wiederherstellen. Die Bibel sagt dies zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Ihr wisst, in schwierigen Zeiten ist es sehr einfach, sich zurückzuziehen und eben nicht die guten Dinge, die Gott eigentlich möchte, dass wir tun, zu tun. Es ist ganz schnell und einfach, die Leinen einzuziehen, die Schotten dicht zu machen, die Zugbrücke hochzuziehen. Und wir setzen uns ab und ziehen uns zurück und sagen vielleicht, ich will keine Schweinegrippe haben. Ich werde nicht rausgehen. Ich werde kein Risiko eingehen. Ich möchte keinem anderen helfen in dieser gefährlichen Situation. Es ist sehr einfach, selbstzentriert zu werden. Dann nehme ich das Leben leicht, kümmere mich nur noch um mich, gehe vielleicht nicht mehr zum Jugendtreff hin, nicht zur Gemeinde, flaue ab, meine Kleingruppe zu besuchen, habe keine Lust mehr zu dienen und so weiter. Aber die Wahrheit ist doch, je mehr du das tust, desto mehr Probleme schaffst du eigentlich für dich selbst. Und was auch ist, du verlierst deine Freude dabei. In einer E-Mail hat jemand mal beschrieben, wie so ein Dienst, so ein sich einsetzen für die guten Taten und für andere, was das bei ihm bewirkt hat. Die Person schreibt, ich komme seit Jahren in die Gemeinde und habe immer den Gottesdienst genossen, aber vor einigen Monaten habe ich gemerkt, wie ich in meiner Begeisterung abflaute. Ein Freund, der ein Mentor ist, fragte mich, in was für einem Dienst dienst du denn? Ich sagte, in keinem. Er sagte, das ist dein Problem. Du kannst nur nehmen. So verpflichtete ich mich zu dienen und siehe da, meine Begeisterung ist wieder da. Und dienen ist nicht nur ein bestimmtes Amt zu haben. Dienen passiert vielleicht oft auch, ohne dass ich ein Amt habe. Aber ich weiß, ich tue eben genau das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dabei, im Dienen, entdecke ich die Freude. Und noch ein Beispiel. Ich will euch die Geschichte von Marcel erzählen. Marcel, ein junger Mann in seinen mittleren 20ern. Marcel machte sich Sorgen um die Rettung seines Freundes. Er wollte so sehr, dass sein Freund Christus findet. Und Kinder, wisst ihr, was eine Harley Davidson ist? Irgendeiner von euch schon mal gehört den Namen? Ein Motorrad, ein richtig edles Motorrad. Und dieser Marcel, der hatte gerade seine Harley Davidson aufbereitet, erneuert. Er sagt, macht einen Deal mit seinem Freund und sagt, wenn du 4-mal zur Gemeinde kommst, dann werde ich dir mein Motorrad opfern. Ja, sein Freund ist jetzt kurz davor, sein Vertrauen in Christus zu setzen, wegen Marcels unbestrittener Liebe. Er war bereit, viel zu opfern, um alles dafür zu tun, dass sein Freund irgendwie unter das Wort Gottes kommt. Die Frage ist jetzt, was würdest du bereit sein abzugeben, damit ein Freund in den Himmel kommen kann? Wie viel ist die Errettung deines Freundes dir wert? Und hier geht es nicht um Bestechung oder Ähnliches. Geht es um die Grundmotivation. Wie viel bist du dir dessen wirklich bewusst, was für einen Wert es hat, wenn Menschen zu Jesus finden? Welches Ding könntest du abgeben, das Gott gebrauchen könnte, um deinen Freund in den Himmel zu gewinnen, für die Ewigkeit? Gibt es da etwas? Was bist du bereit zu geben, sodass deine Freunde in den Himmel kommen? Denke darüber nach, denn wenn sie erst einmal im Himmel sind, werden sie dir ewig dafür dankbar sein. Ihr werdet die Ewigkeit zusammen verbringen. Gott sagt, was machst du? Lerne, zurückzugeben. Weißt du, wer der glücklichste Mensch auf unserem Planeten gerade ist? Der Marcel. Warum? Weil die Bibel das hier sagt. Geben macht glücklicher als nehmen. Das ist ein Prinzip. Ich weiß auch, dass das stimmt. Geben macht glücklicher als nehmen. Es ist interessant, das griechische Wort für Dienst oder Dienen, das Wort Diakonia, Daher kommt auch unser Begriff Diakon, jemand, der dient oder bedient, sich um andere kümmern, für jemanden sorgen, eigentlich sich selbst weggeben. Das ist Diakonia. Es gibt noch ein anderes Wort, das mit diesem in gewisser Hinsicht in einer Beziehung steht. Das ist das Wort Dioko. Und das ist eigentlich das Wort für Verfolgung. Es ist offensichtlich, dass eine gewisse Verwandtschaft in den Wortwurzeln da ist, weil beide damit zu tun haben, dass ich mich selbst opfere für etwas Größeres. Mich selbst opfern für andere. Und heute gibt es viele, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus Verfolgung leiden. Menschen mit Narben, mit Verbrennungen an ihren Körpern. Menschen, die geblindet wurden durch Folterung. Menschen, die geschlagen wurden, gebrochene Arme, ein gebrochenes Genick haben, weil sie sagten, ich werde nicht meinen Retter Jesus Christus verleugnen. Er starb am Kreuz für mich, vergoss sein Blut für mich und ich schulde ihm alles. Und so geben sie ihr Leben, sie geben ihren Körper und ihr wisst, was die verfolgten Christen alles erleiden. Und wisst ihr was? Das sind oft die Menschen, die dennoch die fröhlichsten sind auf der ganzen Welt. Sie sind viel freudiger als westliche Christen. Kein Vergleich. Warum? Weil es ihnen etwas bedeutet. Keine Gelegenheitschristen. Es ist nicht so wie, nimm's wie es kommt, es regnet, ach, ich gehe heute nicht in Gottesdienst. Es ist eher, ich gehe zur Kirche und vielleicht stürmen sie die Kirche und töten uns alle. Aber es bedeutet ihnen was. Und sie sind viel, viel freudiger. Matthäus 5, Vers 11 und 12 sagt Jesus, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Hier heißt es, wenn ihr verfolgt werdet, freut euch und jubelt. Warum? Sagt erstens, es passiert es schon immer in der Geschichte, Menschen, die gut sind, die Gutes tun. Und zweitens, ihr werdet dafür in der Ewigkeit belohnt werden. Und nun, wir erleiden jetzt keine Verfolgung in Deutschland. Wir können jenen Tag erleben, aber ich bete, dass Gott diese Polarisierung von zwei Menschengruppen dass das nicht geschieht. Das Schlimmste, was uns heute passieren kann, ist vielleicht, dass uns jemand schlecht macht oder herabsetzende Bemerkungen über dich sagt. Oh, können wir sagen, schlimme Sache. Keiner bedroht dein Leben, keiner zündet dein Haus an, keiner zündet deine Gemeinde an. Und wir erleben eigentlich keine Verfolgung im Westen. Es könnte eines Tages kommen, wir wissen es nicht. Aber die Bibel sagt, wir müssen für den Leib beten. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen Teile mit. Und das bringt mich jetzt zu dem siebten Punkt. Erzähle jemandem über Jesus. Nichts wird deine Freude schneller wiederkommen lassen, als dich um die Errettung eines Freundes zu bemühen. Wenn du dich geistlich träge fühlst, dann geh doch einfach mal raus. Guck dich um und such nach einer Möglichkeit, um etwas zurückzugeben, um jemandem zu bezeugen. Denn wenn du beginnst, dich um einen Freund zu kümmern, der den Herrn nicht kennt, schaltet es dich selbst wieder an. Es lässt dich leben. Und das ist auch ein Grund, wo die Freude dann wiederkommt. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet, gibt es eine Party im Himmel. Wusstet ihr das? Eine Feier im Himmel. In Lukas 15, 7, da erzählt Jesus das. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht für nötig haben, umzukehren. an dem Tag, an dem du die Linie überschreitest, an dem Tag löst du eine Freude im Himmel aus. Die Engel freuen sich im Himmel über dich. An dem Tag, an dem du jemandem hilfst, den Herrn anzunehmen, an dem Tag wird eine Freude in deinem Herzen sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die gemeinsamen Tage, die wir hier hatten, die Vortragsabende letzte Woche. Und an den Moment, wo Menschen zu Christus kommen und Ja sagen. Das löst eine Freude aus. Die Freude kann wiederkommen. Freunde, wir haben die beste Nachricht, die es auf dieser Welt gibt. Erinnern wir uns daran. Lassen wir die Freude in unser Leben zurückkehren. Amen.